Liebe Zuhörer, ein herzliches Grüß Gott zu unserer Credo-Sendung. Mein Name ist Helmut Hartmann. Sie hören heute den 34. Teil unseres Grundkurses der Philosophie mit Dr. Peter Ecker aus Brixen in Südtirol.
Radio Horeb, Credo, der Glaube der Kirche.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie auch meinerseits sehr, sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung und ich freue mich, dass wir gemeinsam Gelegenheit haben, über verschiedene philosophische Themen nachzudenken. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, darf ich Sie bitten, dass wir miteinander ein Gebet sprechen, um den Geist Gottes auf diese Sendung herabzuflehen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Dann wollen wir uns auch an die Mutter Gottes wenden und sie bitten, uns mit ihrem Gebet zu begleiten. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Und schließlich wollen wir auch noch die Engel um ihr Geleit bitten. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des höchsten Vater Liebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben bei unserer langen Wanderung durch die Philosophie schon verschiedenste Themen behandelt und in den vergangenen Sendungen ging es vor allem darum, dass wir einmal die Weltanschauungen im Hinblick auf ihre gesellschaftspolitische Ausrichtung etwas näher kennenlernen wollten. Wir sind nun schon das dritte Mal dabei, über den Nationalsozialismus zu reflektieren. Und es erscheint mir sehr, sehr wichtig zu sein, dass wir heute auch über die philosophischen Hintergründe dieser Bewegung, die gerade alle Deutschen so maßgeblich geprägt und auch zum Leid geführt hat vieler Deutscher, dass wir diese Philosophie noch einmal, ein drittes Mal tiefer kennenlernen. In den vergangenen Sendungen habe ich versucht, aus dem ideologischen Hauptwerk, nämlich aus dem berühmten Mythos des 20. Jahrhunderts von Alfred Rosenberg, einige zentrale Stellen vorzulegen. Und da haben wir einige Schwerpunkte des Nationalsozialismus kennengelernt, nämlich seine Vorstellung, dass der metaphysische Untergrund der gesamten Welt das Blut und die Rasse sei. Alfred Rosenberg hat uns dann erklärt, dass die arische Rasse die auserwählte Rasse sei und dass es ihre Aufgabe sei, alle anderen Rassen zu beherrschen. Alfred Rosenberg spricht ganz klar von einer rassischen Weltrevolution. Die Rasse sei der Mythos des 20. Jahrhunderts und an der Rasse müsse alles andere gemessen werden. Er verlangt eine eugenische Nachkommenschaft. Es muss also überprüft werden, ob die Nachkommenschaft den rassischen Anforderungen entspricht. Er verlangt reinrassige Ehen. Er verlangt ein rassisches Recht. Und er verlangt einen nationalen Sozialismus. Die Menschen, die diesen rassischen Anforderungen entsprechen, bilden dann die Nation. Und die Nation findet sich dann im Sozialismus wieder. Es gibt also eine Volksgemeinschaft, der die Menschen der gleichen Rasse angehören und die sind auch untereinander im sozialen Sinn verbunden. Rosenberg hat dann auch verlangt, dass diese Nation von einer Einheitspartei geführt wird und dass das gesamte politische Geschehen nach dem Führerprinzip ausgerichtet sein muss. Der Führer ist der oberste Vertreter der Nation und er sagt, wo es lang geht. Er verlangt dann auch, dass die Kunst und die Wissenschaft ganz ausgerichtet ist auf die Rasse und dass Kunst und Wissenschaft der Rasse und der Nation zu dienen haben. Wir sehen also, dass alles nach diesem Höchstwert der Rasse ausgerichtet sein muss und dass alle einzelnen Bereiche ihr einziges großes Ziel in dem Aufbau des rassischen Staates zu sehen haben. Rosenberg hat es auch nicht unterlassen, die verschiedenen Feinde der nationalsozialistischen Ideologie klar herauszustellen. Es geht dabei um die Juden, es geht um die katholische Kirche und es geht um das liberale Bürgertum. Der Nationalsozialismus hat diesen Gruppen, den Juden, der katholischen Kirche und dem liberalen Bürgertum, den Kampf angesagt. Und zwar war das nicht ein normaler Kampf, sondern es ging um eine Vernichtung dieser Feinde des Nationalsozialismus. Das war nun eine ganz kurze Zusammenfassung über die wesentlichen Punkte, die wir in den vergangenen zwei Sendungen besprochen haben. Heute wollen wir uns nun einigen weiteren Schwerpunkten des Nationalsozialismus zuwenden. Und da geht es nun um die Religion. Rosenberg versucht auch, das Christentum in ein rassisches Christentum umzuwandeln. Und er versucht, dass aus diesem Christentum ein germanisches Christentum wird. Und er beginnt damit, aus Jesus einen Germanen zu machen. Und er schildert auch, wie er sich diese Umwandlung vorstellt. Ich zitiere: Es lag im Interesse der herrschsüchtigen römischen Kirche, die unterwürfige Demut als das Wesen Christi hinzustellen, um sich möglichst viele an diesem Ideal heruntergezüchtete Diener zu verschaffen. Diese Darstellung richtig zu stellen, ist eine weitere unerlässliche Forderung der deutschen Erneuerungsbewegung. Jesus erscheint uns heute als selbstbewusster Herr im besten und höchsten Sinn des Wortes. Sein Leben ist es, das für germanische Menschen Bedeutung besitzt, nicht sein qualvolles Sterben, dem er den Erfolg bei den Alpinen und Mittelmeervölkern verdankte. Der gewaltige Prediger und Zürnende im Tempel, der Mann, der mitriss und dem sie alle folgten, nicht das Opferlamm der jüdischen Prophetie, nicht der Gekreuzigte ist heute das bildende Ideal, das uns aus den Evangelien hervorleuchtet. Und kann es nicht hervorleuchten, dann sind auch die Evangelien gestorben. Ende des Zitats. Rosenberg verlangt dann kategorisch, dass, ich zitiere, die große Persönlichkeit Jesu Christi von allem Wust des vorderasiatischen und afrikanischen Lebens befreit werden müsse. Ende des Zitats. Jesus dürfe nur als Held und nicht als der Gekreuzigte gesehen werden. Dann setzt er wieder fort und schreibt: Jesus der Held, nicht der Geschundene, nicht der magisch Entschwundene der späteren Gotik, sondern die einmalige, herbe Persönlichkeit. Ende des Zitats. Ebenso verlangt Rosenberg die systematische Reinigung des Christentums, das durch, ich zitiere, Verbastardisierung, Verorientalisierung und Verjudung, Ende des Zitats, sich selbst fremd geworden sei. Das Christentum kann seine eigentliche Entfaltung nur im Germanentum erreichen. Es gilt zu erkennen, ich zitiere, dass das Christentum seine dauernden Werte dem germanischen Charakter zu verdanken hat. Ende des Zitats. Das Christentum kann also nur am Germanentum genesen. Hier wird also etwas klar erkennbar. Rosenberg möchte aus Jesus einen germanischen Helden formen. Und all das, was nicht dieser Vorstellung entspricht, hat entfernt zu werden. Hier ist also von einem Erlöser, von einem, der leidet und mitleidet, nichts mehr zu sehen. Hier geht es um den Heroismus, unter den man Jesus Christus auch stellen möchte. Um dieses germanische Christentum zu sichern, schlägt Rosenberg die Gründung einer eigenen deutschen Kirche vor. Diese deutsche Kirche hat dann die Aufgabe, einen rein germanischen Christus zu verkünden. Ich zitiere, eine deutsche Kirche wird nach und nach in den ihr überwiesenen Kirchen, er stellt sich also vor, dass hier die Kirchen jetzt an die deutsche Kirche übergeben werden, in den ihr überwiesenen Kirchen anstelle der Kreuzigung den lehrenden Feuergeist, den Helden im höchsten Sinn darstellen. Schon fast alle Maler Europas haben das Gesicht und die Gestalt Jesu aller jüdischen Rassenmerkmale entkleidet. So verzerrt durch Lamm Gottes Lehren sie auch ihren Heiland malen mussten, bei allen großen Malern des nordischen Abendlandes ist Jesus schlank, hoch, blond, steilstirnig, schmalköpfig. Auch die großen Künstler des Südens haben für einen krummnasigen, blattfüßigen Heiland kein Verständnis gehabt. Selbst in der Auferstehung des Matthias Grünewald ist Jesus blond und schlank. Von der Brust der Sixtinischen Madonna schaut der blonde Jesus geradezu heroisch in die Welt, gleich wie die blauäugigen Engelsköpfe aus den Wolken. Hier hat er also die Sixtinische Madonna von Dresden vor sich und die hat ja auf ihrem Schoß den kleinen Jesus und der blickt also laut Rosenberg, der blonde Jesus, geradezu heroisch in die Welt. Und auch die bekannten kleinen Engelsköpfe, die wir von der Dresdner Bank alle kennen, die da von den Wolken hinaufschauen zur Madonna, beschreibt er als die blauäugigen Engelsköpfe. Also auch die Engel haben einen germanischen Anstrich. Rosenberg weiter. Unser neu erwachendes Lebensgefühl kennt das Ideal des Flagellantentums nicht. Die Flagellanten, das war also eine Gruppe von Menschen, die sich selbst gegeißelt haben. Im Mittelalter hat es solche Gruppen gegeben, die hat man dann die Flagellanten genannt. Also unser neu erwachendes Lebensgefühl kennt das Ideal des Flagellantentums nicht. Eine echte Kreuzigung kann, wie bereits angeführt, heute weder gemalt, noch gemeißelt, noch gedichtet, noch vertont werden. Also damit führt er sozusagen alle Künstler, Musiker, die sich mit der Passion Christi beschäftigt haben, ad absurdum. Die Kirchen und die Gemeinden der deutschen Kirche werden zu veranlassen haben, dass an den altheiligen Wallfahrtsorten nach und nach die Bastardenkunststücke der Barockzeit jesuitischer Prägung durch Gemälde und Standbilder des Lebensbringers ersetzt werden, dass nebenbei der Gott mit dem Speer wieder erscheint. Also die Kunst der Barockzeit, die von den Jesuiten geprägt worden ist, die werden hier als Bastardkunststücke bezeichnet. Und die müssen verschwinden und durch Gemälde und Standbilder des Lebensbringers ersetzt werden. Und es sollte wieder die Vorstellung vom Gott mit dem Speer, also Thor, der sozusagen der kriegerische Gott, der sollte wieder erscheinen. Rosenberg dann noch einmal: Am leichtesten lässt sich unsere Musik verwenden. In Bach und Gluck und Mozart und Händel und Beethoven hat sich trotz kirchlicher Verse der heroische Charakter durchgesetzt. Es wäre interessant zu hören, was Bach und Gluck und Mozart und Händel und Beethoven von solchen Zeilen gedacht hätten. Zitat Ende. Diese deutsche Kirche hat dann selbstverständlich auch die Aufgabe, der Nationalehre zu dienen. Ja, Rosenberg findet sogar, dass in einer deutschen Kirche das Ideal der Nächstenliebe der Idee der Nationalehre unterzuordnen sei. Eine deutsche religiöse Bewegung, die sich zu einer Volkskirche entwickeln möchte, wird erklären müssen, dass das Ideal der Nächstenliebe der Nationalehre unbedingt zu unterstellen ist, dass keine Tat von einer deutschen Kirche gutgeheißen werden darf, welche nicht in erster Linie der Sicherung des Volkstums dient. Damit ist aber auch das Christentum in den Kult der Rassenreligion integriert worden. Damit aber hat Rosenberg sämtliche verfügbaren Kräfte in den Dienst des nationalsozialistischen Rassenmythos gestellt. Staat, Kirche, Recht, Kunst und Wissenschaft. Sie alle sollten ausschließlich dem einen großen Ziel dienen, nämlich der Züchtung des deutschen Rassemenschen. Wir wollen nun eine kurze Pause einschieben und ein wenig Musik hören. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen nun zu einem weiteren Kapitel, in dem Rosenberg versucht, den deutschen Menschen vorzustellen. Die Entfaltung des deutschen Menschen ist nach Rosenberg das eigentliche Ziel unseres Jahrhunderts. Ein neuer deutscher Menschentyp, gradwinklig an Leib und Seele, entsteht. Ihn zu bilden ist die Aufgabe des 20. Jahrhunderts. Mit Menschentyp meint Rosenberg natürlich einen rassischen Typus und erklärt, dass der Typus stets die plastische Form eines ewigen rassisch-seelischen Gehalts sei. So kommt es also bei der Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit letztlich auf die konsequente Verwirklichung des rassischen deutschen Menschentyps an. Was ist hier gemeint? Rosenberg geht also nicht von der Persönlichkeit des Menschen aus, sondern von einem bestimmten Typus. Er prägt einen bestimmten Menschentyp, der von rassischen Merkmalen geprägt ist, und dann hat sich der einzelne Mensch nach diesem Menschentypus zu richten. Das heißt, eine Persönlichkeit kann sich nur dann entwickeln, wenn sie dem vorgegebenen Rassetypus entspricht. Im Unterschied zu einer freien Persönlichkeitsentwicklung, die von der Persönlichkeit selber ausgeht und sagt, was ist denn in dieser Persönlichkeit an Begabungen gegeben und wo die Persönlichkeit sich selbst zu entfalten hat, muss hier der Maßstab an einem Rassetypus genommen werden. Es wird hier also gewissermaßen eine Form vorgegeben und an dieser Form hat sich der Einzelne zu messen und eine Persönlichkeit ist dann gegeben, wenn er diesem Typus, dieser Form entspricht. Hören wir mal Rosenberg in seinen eigenen Worten. Die echte Persönlichkeit von heute sucht gerade in ihrer Höchstentwicklung jene Züge plastisch zu gestalten, jene Gedanken am lautesten zu verkünden, die sie als Züge des erahnten neuen und doch uralten deutschen Menschentyps erlebt und vorerlebt hat. Ende des Zitats. Das bedeutet aber, dass die Entfaltung der Persönlichkeit letztlich identisch ist mit der Entfaltung des Rassetypus. Rosenberg schreibt, die Sehnsucht nach Persönlichkeit und Typus ist im tiefsten Inneren dasselbe. Eine starke Persönlichkeit wirkt stilbildend. Der Typus ist aber, metaphysisch betrachtet, schon vor ihr gegeben. Die Persönlichkeit ist also nur eine Nachbildung des vorgegebenen Rassetypus. Ende des Zitats. So kann also die Vollendung der Persönlichkeit nur durch die Vollendung des Rassetypus erreicht werden. Wenn wir das jetzt einmal noch klar verständlich machen. Es gibt hier einen ganz bestimmten Typus, der von dieser Ideologie entworfen wird und der dann durch die nationalsozialistische Propaganda und durch die nationalsozialistische Pädagogik bis in die kleinsten Bereiche vermittelt wird und dieser uniformierten Vorstellung von einem Rassetypus hat dann der Mensch zu entsprechen. Und wenn er diesem uniformierten Typus entspricht, dann ist er nach nationalsozialistischer Vorstellung eine Persönlichkeit. Dass hier die eigentliche Persönlichkeit völlig außer Kraft gesetzt wird, ist klar. Bei der Persönlichkeit geht es nämlich darum, dass diese Person, die ja ein eigenständiges Wesen sein soll, mit ganz bestimmten Begabungen, mit ganz bestimmten Neigungen, mit ganz bestimmten Fähigkeiten, dass die zur Entfaltung kommt. Aber nicht, dass die Kopie von einem vorgegebenen Menschentypus ist. Im Erleben dieses vollendeten deutschen Rassetypus aber erblickt der Nationalsozialismus das höchste Ziel des gesamten Daseins. Ich zitiere, das Erleben des Typus aber, das ist die Geburt der Erkenntnis des Mythos unserer ganzen Geschichte. Die Geburt der nordischen Rassenseele und das innerliche Anerkennen ihrer Höchstwerte als des Leitsterns unseres gesamten Daseins. Jetzt versucht dann Rosenberg auch einige Beispiele anzuführen. Er hat jetzt klar gemacht, was er möchte. Er zeigt, dass es also einen Rassetypus gibt und in der Annäherung und in der Verwirklichung dieses Rassetypus entwickelt sich dann die Persönlichkeit. Jetzt möchten wir aber ganz gerne noch wissen, wie stellt er sich denn das konkret vor? Gibt es da Beispiele für diesen Rassetypus? Und da führt nun Rosenberg einige sehr bekannte Gestalten an. Das Modell des germanischen Menschen schlechthin ist für ihn Friedrich der Große von Preußen. Der alte Fritz vereinigt in seiner Person alle erstrebenswerten germanischen Charakterwerte. Rosenberg nennt hier folgende Werte: persönliche Kühnheit, unerbittliche Entschlusskraft, Verantwortungsbewusstsein, durchdringende Klugheit und ein Ehrbewusstsein, wie es noch nie so mythisch groß zum Leitstern eines ganzen Lebens auserkoren wurde. Wir sehen hier also einige markante Eigenschaften: persönliche Kühnheit, unerbittliche Entschlusskraft, Verantwortungsbewusstsein, durchdringende Klugheit und Ehrbewusstsein. Das zeichnet also den deutschen Menschen aus. Rosenberg zitiert verschiedene Worte Friedrichs des Großen die uns die germanische Seele dieses Monarchen bewusst machen sollen. Ich zitiere Friedrich den Großen: Niemals werde ich Schande auf mich nehmen. Die Ehre, die mich im Kriege 100-mal mein Leben aufs Spiel setzen ließ, hat mich dem Tode aus geringerem Anlass trotzen lassen. Oder hätte ich mehr als ein Leben, ich würde es dem Vaterland opfern. Oder ich werde mich entweder unter den Trümmern meines Vaterlandes begraben lassen oder meinem Leben selbst ein Ende machen. Friedrich der Große ist für Rosenberg das Symbol alles Heroischen. Sein Leben ist echteste, größte deutsche Geschichte. Nun wird niemand daran zweifeln, dass Friedrich der Große eine der ganz großen Gestalten der deutschen Geschichte ist und dass er sicherlich eine Symbolfigur auch der deutschen Kultur ist. Es gibt aber auch im Leben von Friedrich dem Großen so manche Zeiten, die nachdenklich stimmen. Wir alle wissen, dass er einen großen Krieg heraufbeschworen hat durch die Besetzung von Schlesien. Es kam dann zum Siebenjährigen Krieg und ähnlichem mehr. Und wir müssen hier sagen, bei aller Bewunderung auch für seine militärischen Leistungen, müssen wir doch sagen, dass hier auch eine Gestalt aufgetreten ist, die sich als sehr dominant erwiesen hat. Und auch diese Verherrlichung des Militarismus muss doch ihre Grenzen haben. Neben dem Preußenkönig nennt dann Rosenberg auch noch den bekannten preußischen Strategen von Moltke. Er schreibt: Der Schöpfer des großen Generalstabes ist die stärkste typenbildende Kraft seit Friedrich dem Großen. Moltke hat durch die ungemein straffe Ordnung seines Heeres die jungen Männer Preußens durch und durch geprägt. Das Heer wurde unter seiner Leitung zur Schule der Nation. Das Militär wurde unter Moltke zur eigentlichen Verkörperung Preußens. Rosenberg meint, dass auch für das entstehende Dritte Reich einzig und allein die Methode des Grafen von Moltke der rettende Weg sein kann. Moltke war also der große Offizier, der das deutsche Heer geformt und geprägt hat, und es wurde zu einem Instrument der militärischen Erziehung. Sicherlich wurden dadurch auch verschiedenste Tugenden vermittelt, wie etwa die Disziplin, die Ausdauer, der Mut. Verschiedenste Qualitäten konnten dadurch vermittelt werden. Aber man hat doch den Eindruck, dass hier der Soldat in einer etwas ausschließlichen Art und Weise zum Idealbild wird. Und dass ein solches Heer unter einem falschen Führer dann auch für andere Zwecke verwendet werden kann, das hat sich dann in tragischer Weise gezeigt. Schließlich führt dann Rosenberg auch noch den eisernen Kanzler, nämlich Otto von Bismarck, an. Einzig der heilige Wille dieses Mannes war imstande, das Deutsche Reich zu schaffen. Er schreibt: Nur einem Bismarck gelang es noch, diesem unorganischen Gebilde überhaupt einen heißen Lebensodem einzublasen. Ende des Zitats. Rosenberg sieht in Bismarck eine ähnliche Willensnatur wie in Martin Luther. Ich glaube, schreibt er, Bismarck wird einmal ähnlich beurteilt werden wie Luther. Er gehört zu jenen Naturen, die mit einem nur selten erscheinenden Willen begabt, einer ganzen Zeit ihren Stempel aufzwingen können. Wir sehen auch hier die Verherrlichung eines großen Mannes der deutschen Geschichte. Wir alle wissen, dass es Otto von Bismarck gelungen ist, aus dem weit verteilten deutschen Staatsgebilde einen Nationalstaat zu formen. Und er hatte eine Kraft, ein Staatengebilde zu formen und zu prägen, das dann noch mehrere Generationen deinen Stempel getragen hat. Aber gleichzeitig müssen wir schon auch sagen, dass dieser Otto von Bismarck auch zwei große Kriege vom Zaun gebrochen hat, um dieses Ziel zu erreichen. Da ging es einmal um den Krieg gegen Österreich in Königgrätz 1866. Und dann ging es auch um den Krieg gegen Frankreich 1870-71. Und jedes Mal wurden dabei Zehntausende von Soldaten geopfert. Also man muss hier schon auch einmal sehen, mit welchen Mitteln diese Ziele erreicht wurden. Das Problem ist hier, dass wir hier deutlich unterscheiden. Hier werden große Gestalten genannt. Aber man muss auch zusehen, dass die Größe dieser Männer nicht ohne ihre Schatten gesehen wird. Und man muss auch aufpassen, dass diese Gestalten, die jedem bekannt sind, dass die nicht für eine Ideologie missbraucht werden. Zusammenfassend meint Rosenberg schließlich, der fritzische Ehrbegriff, also der Ehrbegriff von Friedrich dem Großen, Moltkes Zuchtmethode und Bismarckscher heiliger Wille, das sind die drei Kräfte, die in verschiedenen Persönlichkeiten, in verschiedener Mischung verkörpert, alle nur dem einen dienen, der Ehre der deutschen Nation. Sie ist der Mythos, der den Typus des Deutschen der Zukunft bestimmen muss. Hat man das erkannt, so wird man aber bereits in der Gegenwart beginnen, ihn zu formen. Aufgrund dieser Ausführungen sollte uns endgültig klar geworden sein, wie der germanische Idealtypus beschaffen sein muss. Dieser Mensch muss in seinem innersten Wesen nationalistisch, militaristisch und herrisch sein. Das sind die Grundzüge dieses neuen Menschen, nationalistisch, militaristisch und herrisch. Rosenberg geht dann noch einen Schritt weiter und spricht auch vom Lebensraum für das deutsche Volk. Nur wenn Deutschland über einen angemessenen Lebensraum verfügt, kann es seine rassischen Qualitäten voll entwickeln. Rosenberg schreibt, Deutschland selbst wird dann endlich die Möglichkeit erlangen, in Europa seinen 100 Millionen genug Lebensraum zu verschaffen, wobei hier die Politik wieder zur Metaphysik zurückführt. Auch die innere Schöpferfreiheit eines Volkes ist an politische Unabhängigkeit gebunden. Nur diese Unabhängigkeit aber kann das Dauern, die Kraft des nationalen Ehrbegriffs gewährleisten. Deshalb ist der Ruf nach eigenem Raum, nach eigenem Brot, auch die Voraussetzung für die Durchsetzung seelischer Werte, die Formung des deutschen Charakters. In diesem großen Daseinskampf um Ehre, Freiheit und Brot einer solchen schöpferischen Nation wie Deutschland muss das deutsche Volk jene Rücksicht erwarten, die man weniger bedeutenden Nationen ohne weiteres eingeräumt hat. Es muss bodenfrei werden zur Beackerung durch germanische Bauernfäuste. Dadurch allein ist die Möglichkeit eines Aufatmens für das auf engstem Raum zusammengepresste deutsche Volk gegeben. Dadurch aber auch die Gründung einer neuen Kulturepoche des weißen Menschen. Soweit Rosenberg. Was hier verschwommen angedeutet wird, heißt im Klartext, Deutschland hat Anrecht auf einen Lebensraum, der seiner Größe entspricht. Wenn die anderen Nationen auf diesen Anspruch keine Rücksicht nehmen, dann kann auch Deutschland auf diese Nationen keine Rücksicht nehmen. Das alles aber soll dem Beginn einer neuen Kulturepoche dienen. Hier wird also ganz deutlich davon gesprochen, dass das deutsche Volk einen Lebensraum braucht. Und dieser Lebensraum wurde dann hauptsächlich im Osten gesehen. Nach diesem Streifzug durch Rosenbergs Mythos des 20. Jahrhunderts und nach der Darlegung der wichtigsten Grundsätze des Nationalsozialismus stellen sich nun zwei entscheidende Fragen. Wie war es möglich, dass diese Bewegung sich so durchsetzen konnte und so viele Menschen zu begeistern vermochte? Und wie ist es zu erklären, dass diese Bewegung schließlich doch zu einer so totalen Katastrophe führen musste? Bevor ich darüber ein paar Gedanken darlegen möchte, möchte ich noch einmal kurz eine Musikpause einlegen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen also jetzt ein bisschen miteinander reflektieren, wieso es zum Aufstieg, aber auch wieso es dann zu diesem katastrophalen Abstieg und zu diesem vernichtenden Ende des Nationalsozialismus gekommen ist. Wir können zunächst einmal damit beginnen, dass der Aufstieg des Nationalsozialismus durch verschiedene äußere Umstände begünstigt worden ist. Wir wollen diese Umstände einmal ganz klar beim Namen nennen. Da waren zunächst einmal die demütigenden Verträge von Versailles. Deutschland wurde bei diesen Verträgen gedemütigt. Und es war vorauszusehen, dass irgendwann auf diese Verträge eine Reaktion erfolgen musste. Dann gab es da die drückende Arbeitslosigkeit. 6 Millionen Deutsche waren arbeitslos. Dann gab es die Schwächen der jungen Demokratie, die noch nicht imstande war, eine wirklich gesammelte Kraft in die notwendigen Reformen hineinzulegen. Und schließlich gab es auch die Angst vor dem Bolschewismus. Man hatte erlebt, dass in Russland der Bolschewismus an die Macht gekommen war. Und es gab auch in Deutschland Bestrebungen, etwas Ähnliches zu schaffen. Noch entscheidender für den Aufstieg des Nationalsozialismus aber waren verschiedene innere Umstände. Der Liberalismus kannte oft nur mehr eine Freiheit von, aber kaum mehr eine Freiheit zu. Freiheit kann nur dann wirklich die Hand falten, wenn sie sich in Freiheit zu Werten bekennt. Das Bürgertum strebte vor allem nach persönlichem Glück und materiellem Wohlstand und kümmerte sich oft zu wenig um das Allgemeinwohl. Die Intelligenz interessierte sich vorwiegend für rein akademische Fragen, aber nicht für die konkreten Fragen. Die Kultur erschöpfte sich oftmals im Analysieren und Psychologisieren, aber sie konnte keine Modelle liefern, die die Menschen motiviert und auch ermutigt hätten. Die Kunst wandte sich zunehmend dem Surrealen und Abstrakten zu. Die verschiedenen Ideologien spalteten das Volk immer mehr in unversöhnliche Lager. Die Moral war weitgehend verlogen und dekadent. Der Nationalsozialismus stieß in ein unheimliches geistiges Vakuum hinein. Die führenden liberalen und bürgerlichen Schichten hatten kein tragfähiges Menschenbild und keine tragfähigen politischen Konzepte mehr. Die führenden geistigen Köpfe waren nicht mehr imstande, klare und feste Grundwerte zu vermitteln. Die Kultur war nicht mehr in der Lage, werterfüllte Formen des Lebens hervorzubringen. Die Kunst war nicht mehr fähig, die Menschen innerlich zu erbauen und für das Schöne zu begeistern. Die totalitären Ideologien gefährdeten die innere Einheit des Volkes und stellten die nationale Identität in Frage. Der Mangel an Metaphysik zerstörte die ideellen Werte und untergrub die Moral. Dieses enorme innere Vakuum war die entscheidende Voraussetzung für den Aufstieg der braunen Bewegung. Der Nationalsozialismus hat diese inneren Schwächen sehr genau erkannt und genützt. Der Nationalsozialismus hat es meisterhaft verstanden, in dieser Zeit der inneren Leere ein neues Ideal zu verkünden, nämlich das Ideal des vitalen Menschen. Wie hat nun dieser vitale Mensch ausgesehen? Dieser Mensch war voll Leben und Kraft, voll Mut und Entschlossenheit, ein Mensch des Willens und der Tat. Dieser Mensch war durch sein Volkstum und seine Rasse auserwählt. Und wer hört es nicht gerne, dass er einem Volk und einer Rasse angehört, die auserwählt ist? Und dieser Mensch war dazu berufen, die anderen Menschen zu beherrschen. Gleichzeitig ließ der Nationalsozialismus auch die früheren Ideale des deutschen Volkes wieder lebendig werden. Er sprach von Ehre und Opferbereitschaft. Er verlangte Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit. Er forderte Einsatz und Treue. Und hier hat er ganz bestimmte Schichten in der deutschen Seele angesprochen. Die Ehre, die Opferbereitschaft, die Ehrlichkeit, die Zuverlässigkeit. Also da hat es Einsatz gebraucht. Man musste sich bemühen, man musste sich anstrengen. Und all das bringt in der deutschen Seele etwas zum Schwingen. Er sprach von der Größe der deutschen Nation, vom Ruhm der deutschen Geschichte, von der Unbesiegbarkeit der deutschen Heere. Also hier wird angesprochen, wie groß man eigentlich schon immer war und eigentlich noch immer ist. Der Nationalsozialismus appellierte damit an die edelsten und höchsten Gefühle des deutschen Menschen. Er war aber auch imstande, in der Praxis Erstaunliches zu leisten. Er beseitigte die Arbeitslosigkeit, kündigte die Reparaturzahlungen und schuf neue soziale Einrichtungen. Er förderte den Mutterschutz, organisierte Erholungsfahrten, gründete das Winterhilfswerk und anderes mehr. Auf diese Weise stärkte der Nationalsozialismus das Selbstbewusstsein und das Einigkeitsgefühl des deutschen Volkes. Mit diesen Werten und Leistungen gewann er auch die Herzen der meisten Menschen. Mit diesen Idealen begeisterte er vor allem die Jugend. Wir müssen also unbedingt auch einmal auf diese Dinge hinweisen, weil es stellt sich ja immer wieder die Frage, warum denn diese Faszination, woher denn diese Begeisterung? Das muss ja auch seine Gründe gehabt haben. Und wenn man mit Menschen sprechen konnte, die diese Zeit erlebt haben, die haben das als einen Aufbruch aufgefasst. Da beginnt eine neue Zeit. Es gibt wieder ein Ideal. Es gibt wieder Motivation. Und das war ja das Verführerische. Der Nationalsozialismus ist ja nicht als dämonische Kraft aufgetreten, sondern hat sich am Anfang wirklich bemüht, sich von einer guten Seite zu zeigen. Und das hat ja damals ihm die Menschen zugeführt. Die tiefere Seele, die dämonische Kraft, die in dieser Ideologie drinnen war, die hat sich ja erst allmählich gezeigt. Und da kommen wir nun zur eigentlichen Frage, was war denn aber das Tiefere dieses Nationalsozialismus? warum war denn dieser Nationalsozialismus von Anfang an letztlich zum Scheitern verurteilt? Der Keim für dieses Scheitern war bereits im vitalen Menschenbild grundgelegt. Es wäre auf die Dauer unmöglich gewesen, mit rein vitalen Kräften ein Volk aufzubauen. Es wäre auch unmöglich gewesen, nach rein biologischen Grundsätzen Politik zu betreiben. Also der Nationalsozialismus hat mit seinem rassischen Menschenbild einen biologischen Menschen entwickelt. Da waren die vitalen Kräfte, die Triebkräfte, das Körperliche, diese Kräfte waren im Vordergrund. Und die ganzen tieferen seelischen Kräfte und geistigen Kräfte, die waren zweitrangig. Und es wäre schließlich auch völlig unmöglich gewesen, eine rein rassische Kultur zu schaffen. Da aber der Nationalsozialismus von seinem innersten Wesen her vitalistisch, biologistisch und rassistisch war, musste er auf die Dauer der Barbarei verfallen. Wo die vitalen Kräfte vorherrschen, kommt es zwangsläufig zur Tyrannei des Stärkeren über den Schwächeren. Da siegt die Gewalt über den Geist, die Macht über das Recht, der Instinkt über das Herz, die Bestie über den Menschen. Wir wollen das noch einmal hören. Also dort, wo das Vitale, das Biologische, das Rassische im Vordergrund ist, dort gelten die Gesetze von Darwin. Da kommt es wie in der Tierwelt zur Durchsetzung des Stärkeren gegenüber den Schwächeren. Hier finden nun Kräfte und Gesetzmäßigkeiten einen Ansatz, der zu einer Politik und zu einem Gesellschaftsverständnis führt, der sich im Grunde genommen an den Gesetzen der Tierwelt orientiert und nicht mehr an der geistigen Welt des Menschen. Und in diesem Fall kommt es also zwangsläufig zur Tyrannei des Stärkeren über den Schwächeren. Hier siegt die Gewalt über den Geist, die Macht über das Recht, der Instinkt über das Herz, die Bestie über den Menschen. Da verwandelt sich das Nationalbewusstsein in Nationalismus, das Soldatentum in Militarismus, die Rasse in einen Mythos. Das Nationalbewusstsein wäre ja etwas Positives. Ich darf wissen, zu welcher Nation ich gehöre. Und ich darf mich auch freuen und ich darf auch stolz sein auf die Leistungen meines Volkes in den verschiedensten Bereichen. Aber Nationalismus ist etwas anderes. Nationalbewusstsein kann man sehr wohl gutheißen, aber Nationalismus, dass meine Nation die beste ist, die einzige ist und die anderen unterwerfen muss, das ist etwas ganz anderes. Das Soldatentum, das bereit ist, die eigene Heimat, das eigene Land zu verteidigen, ist eine Sache. Der Militarismus, der zur Vergötzung des Soldatentums führt und dann in Eroberung und Kolonialismus ausartet, das ist etwas anderes. Dass es Rassen gibt, das ist ein Faktum. Aber dass eine Rasse ein Mythos wird, das ist etwas anderes. Also hier müssen wir ganz klar unterscheiden zwischen Nationalbewusstsein und Nationalismus, Soldatentum und Militarismus, Rasse und einem Rassemythos. Die Katastrophe des Nationalsozialismus war die Folge eines Menschenbildes, das nicht dem wahren Menschen entsprach. Der Biologismus hat den Menschen in Elend tragischer Weise verstümmelt. Und so musste auch die Politik, die sich auf ihn berief, den Menschen in Elend tragischer Weise verstümmeln. Die Verkennung und Leugnung des Geistes im 19. Jahrhundert wurde so zur explosiven und tödlichen Erbschuld des 20. Jahrhunderts. Man hat bereits im 19. Jahrhundert damit begonnen, die Materie, den Körper, die Biologie, die Vitalität als die eigentliche Wirklichkeit zu betrachten. Und man hat dabei vergessen, dass der Mensch eigentlich ein geistiges Wesen ist. Und die ganze Tradition der 2500 Jahre alten europäischen Philosophie wurde in Frage gestellt. Von Platon ab und auch schon von Sokrates ab hat man gewusst, dass der Geist den Menschen prägen muss und dass der Geist zur Tugend führt und dass der Geist vom Gewissen kontrolliert werden muss. Wahrheit, Tugend, Gewissen, das sind die drei Säulen von Sokrates. Das war das Leitbild des europäischen Menschen. Und auch wenn dieser Mensch dann wieder einmal in die Irre ging, dieses Leitbild Wahrheit, Tugend, Gewissen hat ihn immer wieder zurückgeholt. Aber im 19. Jahrhundert kam es zu diesem gewaltigen Abstieg, zum Materialismus, zum Vitalismus, zum Biologismus. Da waren nur mehr unheimliche Kräfte am Werk. Und dieser Gedanke, diese Philosophie hat dann diese unheimlichen Bewegungen im 20. Jahrhundert ermöglicht. Zusammenfassend können wir sagen, dass der Nationalsozialismus in tragischer Weise die Werteskala des Menschseins auf den Kopf gestellt hat. Für den Nationalsozialismus galt folgende Werteskala: erstens die Rassenseele, zweitens das Volkstum, drittens die Persönlichkeit und viertens der Kulturkreis. In Wirklichkeit aber muss die Werteskala des Menschseins folgende Reihung aufweisen. An erster Stelle muss die Persönlichkeit stehen. An zweiter Stelle die Religion. An dritter Stelle der Kulturkreis. Und an vierter Stelle der Weltkreis. Das Zentrale des Menschen ist die geistige Persönlichkeit, die in der Religion und in der Kultur ihre Höchstwerte findet. Dieser religiöse und geistige Mensch ist dann auch der Garant einer menschenwürdigen Politik. Wenn der Mensch sich vor Gott verantwortlich weiß und über eine solide Geistes- und Herzensbildung verfügt, dann wird es auch eine Politik geben, die das nationale und internationale Allgemeinwohl zu fördern und zu entfalten vermag. Liebe Hörerinnen und Hörer, möge uns die schreckliche Erfahrung des Nationalsozialismus eine Mahnung sein, dass wir uns immer wieder auch um die richtige Philosophie bemühen. Die großen historischen Bewegungen haben alle auch einen philosophischen Anfang. Und wenn die philosophischen Anfänge nicht stimmen, dann kommt es auch zu tragischen Entwicklungen im Bereich des persönlichen, gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Lebens. Man hat nach dem Zweiten Weltkrieg viel darüber nachgedacht, welche Fehler hier auch im Bereich des Geistigen gemacht wurden. Und wir haben noch immer darüber nachzudenken. Und wir müssen uns immer wieder fragen, wie schaut die Werteskala in geistig-philosophischer Hinsicht aus, damit unser Land, unser Volk, aber auch die Welt nie mehr so etwas erleben muss wie den Nationalsozialismus. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich für Ihre freundliche Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen von Herzen alles Gute und Gottes besonderen Segen.